Deutschlandfunk Kultur. Was wir wissen von der Antigone, der starken Tochter des Ödipus, der unbeugsamen Widersacherin des Regenten Kreon, das wissen wir vom antiken Tragödiendichter Sophokles und dessen Antigone, 442 v. Chr. Erstmals aufgeführt. Besichtigt wird auf offener Theaterbühne der Zerfall einer Familie. Ort des Geschehens: Theben. Die Umstände: Unheil über der Stadt seit drei Generationen. Verflucht schon der alte Laios. Zeugte einen Sohn, so die Verwünschung, kommt er durch dessen Hand zu Tode.
Es kommt genau so. Der Sohn heißt Ödipus.
Die Schuld wächst weiter. Unwissentlich geht Ödipus die Ehe ein mit Jokaste, seiner Mutter. Zum Vatermord kommt die Blutschande.
Jetzt trifft es die Kinder, Polyneikes und Eteokles, die beiden Söhne, Brüder der Antigone und der Ismene, stehen sich im Zweikampf gegenüber draußen vor den Toren der Stadt, wo die feindlichen Heere Aufstellung genommen haben.
Angespannt wird das Kampfgeschehen beobachtet, das Hin und Her kommentiert. Dann das Ergebnis. Beide Ödipus-Söhne, Polyneikes und Eteokles, hingestreckt im Staub. Ein Zweikampf ohne Sieger. Man ist fassungslos. Die verfeindeten Heere jetzt wie ein Chor.
O trista infausta cena, die lacrime d'horror. O traurige, unheilvolle Szene der Tränen und des Schreckens.
An dieser Stelle setzt die Handlung ein. Bei Sophokles, wie in der Antigone-Oper des italienischen Barockkomponisten Tommaso Traetta und seines Librettisten Marco Coltellini. Auftritt Kreon. Der neue Herrscher verkündet seine Entscheidung. Eteokles wird begraben, Polyneikes nicht. Dieser hat Krieg gegen seine Heimatstadt geführt. Er ist ein Verräter. Jener hat die Stadt verteidigt. Ehre, wem Ehre gebührt.
Staatsinteresse über Familieninteresse? Das ist inakzeptabel, hält Antigone dagegen. Wo Unrecht Recht wird, wird Ungehorsam zur Pflicht, sagt die Frau, sagt das schwache Geschlecht.
So nehmen die Dinge ihren Lauf. Antigone und Ismene vor Kreon. Erst Antigone.
Wartet, erlaubt mir wenigstens, den Toten zu betrauern. Erlaubt uns wenigstens, unsere Brüder ein letztes Mal zu umarmen. Nachkommen einer unseligen Familie, das ist die Erfüllung des Orakels, des Ödipus empfing. erfüllt durch den Schrecken des schlimmsten Verbrechens.
Ismene zutiefst erschüttert. Vatermord, Blutschande, jetzt die Grausamkeit des Bestattungsverbots. Doch aus Angst beugt sie sich. Und die Schwester? Was macht Antigone? Ist außer sich. Verzweifelt ruft sie den Himmel an.
Ihr Götter, beendet euren Zorn gegen das verfluchte Geschlecht. Ihr habt noch ein Opfer, das ihr schlachten, an dem ihr euch rächen könnt.
Dann erhebt sie Anklage gegen Kreon.
Grausamer, was willst du noch mehr? Dieser Zweikampf war dein Werk. Es ist deine Schuld. Deinetwegen sitzt der Erbe nicht auf dem Thron. Ich habe keine Brüder mehr. Nun regierst du. Erlaube mir, die beiden Brüder zu bestatten. Wenigstens diese letzte Ehre.
Mein Befehl wird ausgeführt, bellt Kreon die Antigone an, seine Nichte.
Die kennt jetzt keine Verwandten mehr. Der Gehorsam, den sie dem Onkel, dem Regenten, schuldet, er ist aufgekündigt.
Mit der Verweigerung des Begräbnisses erfülle ich die Pflicht des Königs und Bürgers.
Lässt textlich der Marco Coltellini den Regenten sagen. Ein Librettist, der seinen Sophokles gelesen und der ihn ganz offensichtlich verstanden hat. Ein starkes Doppel. Genialer Opernkomponist trifft auf genialen Operndichter. Schon für Gluck, Hasse, Mozart, Salieri, Haydn hatte Coltellini erfolgreich Vorlagen geliefert. Jetzt gilt seine literarische Zuarbeit dem neu bestellten Maestro di Cappella am Petersburger Hof der Zarin Katharina, was nicht ganz ohne Reibungen ausgehen sollte. Coltellini war ein Freund der Aufklärung, hatte in Livorno die Stamperia all'insegna della verità betrieben.
Die Druckerei zur Unterrichtung der Wahrheit. Coltellini hatte an die 80 Titel veröffentlicht. Kein Wunder also, dass der Mann auch mit aufgeklärten Absolutherrschern so seine Schwierigkeiten hatte. Schon mit der Kaiserin Maria Theresia in Wien war es schiefgelaufen. In seiner Stellung als Dichter der kaiserlichen Theater hatte er Satiren verfasst, die nicht gerade nach dem Geschmack der Monarchin gewesen waren.
Der Ärger darum ist Geschichte. Geblieben ist die ablesbar glückliche Hand des Theaterdichters Coltellini für dramatisch-dramaturgische Zuspitzung. Mit zwei Sätzen auf den Punkt bringen, wie weit dieser Kreon und dieser Antigone, diese beiden prinzipienfesten Charakterköpfe, voneinander entfernt sind.
Weißt du, welche Strafe auf Ungehorsam steht?
Ja, der Tod, aber ich fürchte ihn nicht.
Starker Einstieg. Wie Sophokles zögern auch Traetta, Coltellini keine Sekunde, um den Grundkonflikt auf die Bühne zu stellen. Hier Kreon und die Staatsräson, dort Antigone und das Einklagen von Pietät, von Humanität. Der Vorhang hebt sich zum zweiten Akt. An den Wachen vorbei schleicht sich Antigone zum Leichnam des Polyneikes. Gleich wird sie ihn rituell verbrennen. Welches Bedürfnis sie treibt, entnehmen wir ihrer Arie. Ombra cara amorosa. Wir müssen uns von den Toten verabschieden dürfen. die Urne in der Hand, wird sie von Haimon überrascht.
Eigentlich wollte der Verlobte sie von dieser Verzweiflungstat abhalten, aus Liebe. Zu spät. Jetzt steht er aber an ihrer Seite, fest. Bietet sich an, an ihrer Stadt zu handeln.
Rette dich, Liebste, für uns und für dein Volk. Versteck dich. Vertrau mir diese Urne an. Ich schwöre, dass ich sie in das Grab der Ahnen legen werde, damit den strengen Richtern jeder Beweis entzogen wird.
Du willst, dass ich wieder Hoffnung habe?
Ja, von dir hängt unsere Hoffnung ab.
Die Dinge entwickeln sich erwartungsgemäß. Antigone und Haimon versuchen zu fliehen, werden gestellt. Der Begräbnisfrevel gelangt vor Kreon, der vor Wut schäumt, vor allem über seinen undankbaren Sohn.
Dafür habe ich mich um dich gesorgt. Ich ebnete dir den Weg zum Thron und du trittst dies mit Füßen. Ein kritischer Moment, der Coltellini Gelegenheit gibt, seine Heldin noch ein wenig heldenhafter erscheinen zu lassen.
Die Schuldige bin ich, sagt Antigone und nimmt äußerlich ungerührt das Urteil entgegen, lebendig eingemauert zu werden in eine Grabeshöhle. Ismene und Haimon beklagen Antigones Schicksal, die diesem gefasst entgegengeht.
Seitdem die Antike mit diesem Stoff den Anfang gemacht hat, die Humanität, die sich gegen die Staatsräson stellt, hat die Erzählung von der Standhaftigkeit in Frauengestalt jede Generation neu fasziniert, hat in Italien des 18. Jahrhunderts endlich auch die Opernbühne erreicht, eigentlich erobert. Nach Jacopo Peri, nach Marco da Galliano, nach Claudio Monteverdi, nach Georg Friedrich Händel, nach der Daphne, nach Orpheus und Euridike, nach dem Mythischen kommen jetzt die tragischen Stoffe. Erlebt die Antike als Antikenoper eine neuerliche Renaissance. Nach Ovid werden nun Sophokles und Euripides adaptiert, arrangiert, inszeniert. Iphigenie, Alkestis, Elektra, Ödipus.
An der Spitze der Beliebtheit unangefochten die Antigone. Sie ist es, zu der die Librettisten als erstes greifen. Mehr als 20 Opern widmen sich der Geschichte der mutigen, den Tod nicht fürchtenden Bestatterin, der Wahrerin von Pietät, Mitgefühl, Menschlichkeit. Eine italienische Antigone tritt auf die Podien.
Eine mit Fernwirkung. Bis nach Petersburg verbreitet sich das Fieber, wobei das Virus in diesem Fall wiederum von Italienern übertragen wird, eben vom Duo Tommaso Traetta Marco Coltellini.
St. Petersburg, Winterpalais, Kaiserlich-Russisches Theater, 27. August 1772, Auftritt Katharina Gabrielli.
Thank you.
Ratta wollte nur sie, wollte nur die Gabrielli für seine Antigone. Keine andere Besetzung kam für ihn in Frage. Und, was die Sängerin anging, war sich diese ihres Kunst- und damit ihres Einkaufswerts durchaus bewusst. Es gibt diese schöne Anekdote, wie die Gabrielli vor Katharina steht und ihre Gagenvorstellung kundtut.
Was? 5000 Dukaten? So viel bekommen ja nicht einmal meine Feldmarschälle.
Darauf die eine zur anderen, prima Donna.
Dann lasst doch eure Feldmarschälle für euch singen.
Die Auftraggeberin hat noch einmal nachgelegt. Qualität ging dieser Zarin tatsächlich über alles, auch in der Kunst. Letztere kannte sie nicht nur vom Hören sagen. Katharina war ein musischer Mensch, musizierte selbst, las viel, schätzte die moderne Literatur, korrespondierte mit Voltaire.
Eine Regentin, eine Mäzenatin mit Anspruch. Das Niveau musste für sie einfach stimmen, auch in Sachen Musikerengagement. Und so viel war klar. Nachdem sie 1768 den in Italien hochgehandelten Napolitaner Tommaso Traetta zum Hofkomponisten bestellt, 1772 den schwierigen Theaterpoeten Coltellini akzeptiert hatte, konnte sie in Sachen Gabrielli, dieser eigenwilligen Primadonna, unmöglich einen Rückzieher machen.
Das Ergebnis dieses spätsommerlichen Premierenabends im Winterpalais am Ufer der Neva also über die Maßen erfreulich. Mit der Antigone hatte Tommaso Traetta ein Werk vor die musikinteressierte Menschheit gestellt, das den Reformopern des Christoph Willibald Gluck in nichts nachstand, das in Musik und Text höchsten Ansprüchen genügte, auf Zukunft ausgerichtet war.
Und das Schluss machte mit dem Konventionalismus, wonach Opern möglichst kurze Rezitative und möglichst lange Arien haben sollten. Für Traetta ein Unding.
So etwas führt nur in die Langatmigkeit, war er der Meinung. Plädierte stattdessen dafür, dass Komponisten ihre Techniken erweitern. Wie, in welche Richtung, führt die Antigone vor. Die Tonarten gliedern die Szenen, die Motive kehren wieder, die Handlungen vorangetrieben durch lebendigen Wechsel von rezitativen Arien, Ensembles, Chören. So entsteht Zusammenhang, Zusammenhalt. So bekommt Oper Atem.
Wir begegnen dem künstlerischen Credo des Signore Tommaso Traetta. Andererseits, eine Frage blieb doch offen, allen kompositorischen, theaterpoetischen Fortschritten zum Trotz. Welches dramaturgische Ende sollte diese Petersburger Antigone denn nun nehmen?
Das war tatsächlich die Frage. Traetta und sein Librettist werden sich in diesem Punkt keine allzu großen Illusionen gemacht haben. Ihnen wird klar gewesen sein, dass Oper an einem Zarenhof ohne herrschaftskonformen Schluss ein Ding der Unmöglichkeit ist. Sollten Zweifel aufgekommen sein, wird Katharina mit Sicherheit nachgeholfen haben. Wer zahlt, darf sagen, wie es läuft. Ganz klar jedenfalls, die Serie von Suiziden, in die Sophokles seine Antigone münden lässt, war ebenso undenkbar wie die nicht zurückgenommene Kritik an der Herrschaft, ausgesprochen noch dazu von einer Frau, auch wenn sie eine von einem antiken Poeten erfundene Theaterfigur ist und Antigone heißt.
Mit anderen Worten, die Herren Coltellini, Traetta sahen sich vor die Aufgabe gestellt, ein lieto fine, einen glücklichen Ausgang zu finden, zu erfinden.
Sehen wir zu.
Es hebt sich der Vorhang zum dritten Akt. Die Thebaner nehmen Abschied von Antigone. Ismene bittet Kreon, sie mit in den Tod zu schicken, damit das Familiengeschlecht vom Fluch erlöst werde. Kreon weigert sich. Die Unschuldigen darf man nicht mit den Schuldigen mischen. Antigone wird in die Höhle geführt.
Miserabel.
Die Thebaner verfluchen den tyrannischen Herrscher. Haimon begibt sich zu Antigone in die Grabeshöhle, um dort mit ihr vereint zu sterben. Dann die Korrektur. Coltellini schickt Kreon höchstpersönlich in die Höhle, um die beiden Liebenden zu retten.
Guarda, Serbala, e vivi, io le perdono. Voi perdonate il mio rigor. Venite fra queste braccia, o figli. Un fasto insano m'accecò, mi sedusse, in me soppresse le voci di natura. Ah, poiché il cielo vi conservo pietoso, e mi risparmia un eterno rimorso, il fausto giorno coroni il vostro amor. Fuggiam da questo soggiorno di dolor, teveri suoni di cantici festivi, e dopo tanti giorni di pianti e lutto, un di sereno di gioia e di piacer faccia ritorno.
Oh, padre!
Rettet sie, sie sollen leben. Ich vergebe ihr. Vergebt meiner Strenge und kommt in meine Arme. Ich war geblendet, verführt. Der Himmel hat euch beschützt und mir die Reue erspart. Dieser Tag soll eure Liebe krönen. Lasst uns gehen. In Theben sollen festliche Lieder erklingen.
Ganz nah bei Sophokles am Anfang, ganz weit weg von Sophokles am Ende.
Es macht die Ambivalenz, die Zweideutigkeit der Barockoper, wenn sie Antike adaptiert, arrangiert, inszeniert. So sehr man sich auf Sophokles berufen mochte, ganz seinem Vorbild zu folgen, war unmöglich. Zu tief schwarz der Realismus, mit dem der antike Tragödiendichter die Verstrickungen einer unglückseligen Familie in einer Serie von Selbstmorden auflöst. Stattdessen mussten Reue und Milde walten. Die Sache musste so gewendet werden, dass Kreon am Ende eine Einsicht hatte in seine tyrannische Härte, nämlich.
Der aufgeklärte Regent ist der gute Regent.
Mit dieser Botschaft ging man in Petersburg aus der Antigone wieder heraus. Mit einem Ende, das den Schrecken überwunden hatte. Fino il passato horror. Mit einem Ende, das alle Beteiligten, Katharina eingeschlossen, zufriedenstellte.
Dann. Aber auch nur dann konnten sie es machen wie Antigone und Haimon, sich in den Armen liegen. Schlussduett. So muss das gehen.